Und so ist ja der Retter Israels, der Heiland, letztlich derjenige, der auch den Tempel retten will, wenn es auch gar nicht so aussieht. Denn er beruft ja jetzt jemanden in Leinwand, ja, das werden wir gleich kommen, der nun also alles bezeichnen soll, wer wahren Glaubens ist und wer nicht wahren Glaubens ist, also sozusagen eine Selektierung vornimmt, um für die anderen dann gewisser Art den Weg freizumachen, dass sie nach dem Geheiß des Herrn alle umbringen sollen. Das sind natürlich Worte, die furchtbar klingen, und wenn einer kein Verständnis für die Heilige Schrift hat und für den inneren Sinn, dann muss man natürlich sagen, das ist ja ein furchtbarer Gott, der dort herrscht, und es wird ja höchste Zeit, dass man den mal endlich absetzt und dass man das alles in die Müllkippe kippt, denn das sind ja Sachen, die wird ja kein Mensch machen, alle Menschen umbringen und so weiter. Also, es war aber einer unter ihnen, der hatte ein Kleid von Leinwand an und ein Schreibzeug an seiner Seite, und sie kamen heran und traten neben den kupfernen Altar. Swedenborg hat ja das in seiner Entsprechungslehre, dass die Leinwand die Lehre des Wahren ist. Das heißt, wir sehen, hier wird also selektiert. Er soll selektieren, alle Leute. Aber wie macht er das? Indem er die Wahrheit als solche hinstellt und an der Wahrheit misst. Wie weit sind die Menschen mit dieser Wahrheit noch verbunden und wie weit sind sie schon praktisch abgefallen oder so. Und hier also dieser, der nun dieses machen soll. Und er sprach zu ihm: Geh durch die Stadt Jerusalem, zeichne mit einem Zeichen an der Stirn die Leute, die da seufzen und jammern über alle Gräuel, die darin geschehen. Das ist also diese Scheidung der Guten und Bösen, die hier also geschildert werden. Und zu den anderen Männern sprach er, sodass ich es hörte: Geht ihm nach durch die Stadt und schlagt rein, eure Augen sollen ohne Mitleid blicken und keinen verschonen. Das ist dann sozusagen der Untergang, wie es dann bei Swedenborg so ausgedrückt wird, bei denen nichts Gutes und Wahres ist. Nun ist es ja nicht so, dass hier gemeint ist, dass nun die alle totgeschlagen werden und nicht mehr existieren, sondern hier geht es ja eigentlich im inneren Sinn darum, dass wenn die Sichtung in uns stattfindet, also wir müssen jetzt so sagen, der Tempel Gottes ist, na sagen wir mal, zerstört vielleicht noch nicht, aber ziemlich marode geworden durch falsche Götter, durch falschen Glauben, durch falsche Vorstellungen, dann muss der Herr, um alles zu retten, eine Sichtung vorführen und mal feststellen, und das ist jetzt die Parallele, die wir in der Johannes-Offenbarung haben, da kommen ja auch die Sichtungen, die verschiedenen Plagen und dergleichen, die nun das machen müssen, also eine Sichtung, eine Reinigung vornehmen, damit der wahre Tempel wieder eingesetzt oder ja, erbaut werden kann, wenn wir es mal bildlich sagen, wie ein Tempel gebaut wird. Und hier geht es also darum, dieses Falsche und Böse auszumerzen im Menschen, indem wir das Falsche und Böse sein lassen und ablegen. Nicht, dass man jetzt als ganzer Mensch totgeschlagen wird. Denn die Guten und die Schlechten sind ja alle in uns. Und wenn die Guten bewahrt werden, dann ist wieder ein Teil des Menschen bewahrt und der andere Teil, der muss eben abgelegt werden. Und dieses Ablegen ist ja wie ein Töten und Erschlagen und so weiter. Aber wenn man dann hinguckt, dann sind natürlich hier ganz viele solche bösen Seiten in uns, die also insgesamt genommen einen ziemlichen Haufen darstellen. In der späteren Vision wird ja dann dieser Haufen als Totengerippe bezeichnet, ein Tal, in dem lauter Gerippe liegen, die nun alle völlig tot sind. Das ist sozusagen das Eigenliebige des Menschen, das da zu Tage tritt, der also kaum noch Fleisch und Liebe an sich hat. Aber durch die göttlichen Wirkungen, Einwirkungen, schafft er es oder bewirkt er es, wenn man so sagen, dass dieses Fleisch wieder über die Knochen gezogen wird. Das heißt, dass der tote Mensch, der geistig tote Mensch, wieder zu einem Leben, zu einem geistigen Leben erweckt werden kann. Was natürlich durch Versuchungen und durch Kämpfe und durch, ja, auch Unmut über sich selber und so weiter bewirkt wird. Und auch Israel, die nun in Babylon dort gefangen sind, oder sie waren ja dort zwar nicht im Gefängnis, aber sie waren ja praktisch dort gehalten, wie Sklaven auch und zum Teil, die konnten ja später wieder in den Tempel zurückkehren und konnten einen neuen Versuch machen, diesen Tempel aufzubauen. Er wurde ja auch wieder aufgebaut. Und dann aber hat es sich ja ergeben, dass es bald wieder diese Zustände waren, weil im Menschen das immer so ein Auf und Ab ist. Wir sind dann im Guten und dann haben wir es überwunden und dann fallen wir wieder zurück und wieder muss der Herr kommen. Und deshalb heißen ja auch diese ganzen Kämpfe die Kriege Jehovas, wie es so schön heißt. Also die Kämpfe Gottes gegen das Falsche und Böse in uns. Und das wird immer an den Tempeln in der Heiligen Schrift dann dargestellt, wie der Tempel nun geworden ist in der alten Zeit. Das haben wir in der Haushaltung Gottes. Und in Hanoch der Tempel aufgebaut wurde oder später nachher bei den Israeliten, die dann diesen Tempel in Jerusalem bauten und der dann wieder aufgebaut wurde und der dann endgültig zerstört wurde, dann nach Jesu. Aber er wurde ja nur äußerlich zerstört, nämlich in seinem äußeren Buchstabensinn, wenn wir so sagen wollen. Und der geistige Tempel, der wird dann in der letzten Zeit aufgebaut, äußerlich, aber äußerlich erst, wenn er in uns lebendig geworden ist. Und dieser letzte Tempel, der nun in der Johannes-Offenbarung dann dargestellt wird, ist ja sozusagen das große Ziel des geistigen Menschen, dass endlich eine Ordnung wieder eintritt mit dem göttlichen Wahren und dem göttlich Guten. Und wenn man dieses göttlich Wahre und Gute in sich erkennt, nachdem man handeln muss, dann braucht man in diesem Sinne keinen äußeren Tempel mehr. Deswegen heißt es ja, in der ganzen Stadt gab es keinen Tempel, wo also angebetet wurde, weil der Herr der Tempel war. Das heißt, in jeder Situation meines Lebens schaue ich zu ihm auf und lasse mich von ihm führen. Und wenn ich das mache, dann brauche ich nicht dahin zu gehen und sagen, jetzt muss ich den Gottesdienst so und so machen und muss dann diese und diese Liturgien und so fort, sondern der wahre Tempel ist dieses ständige Aufschauen zu ihm in jeder Situation des Lebens. Und das muss man sich aneignen und muss man sozusagen auch durch die Lebensumstände allmählich erlernen. Und das ist der Weg, den eigentlich jeder Christ gehen soll. Das hat jetzt aber nichts damit zu tun, dass wir sagen, ja, nun brauchen wir auch nirgends mehr in den Gottesdienst zu gehen. Es heißt so schön im Lorbeerwerk, wenn ihr da nicht hingeht und Gott mitbringt in den Gottesdienst, dann ist er da nicht. Das heißt, er ist ja nur in den Herzen der Menschen. Ob ich dann nun so eine Liturgie verlese oder nicht, die bringt mir Gott nicht näher, es sei denn, er ist in meinem Herzen geöffnet. Und wenn das Herz geöffnet ist, dann sind also auch die Worte Gottes, die wir ja hier in der Heiligen Schrift haben, fallen sie auf fruchtbaren Boden, also auf einen Widerhall, und wir erkennen die Wahrheiten, die da drin sind. Und das ist dann das, was er sozusagen hat, seinen Geist, der uns erfüllt und der uns erkennen lässt, wo der wahre Gott ist. Und das ist es, was wir eigentlich lernen müssen. Und wir jetzt in der Zeit, und jetzt muss ich die jetzige Zeit mal noch kurz bringen, sind ja auch in Babylon, wenn wir es so sagen wollen. Das heißt, unser geistiger Mensch, der eigentlich ein himmlisches Jerusalem haben möchte, im schönsten Sinne, ist aber in eine Diaspora geführt worden, in dem also die Welt derartig herrscht, mit all ihren Verlockungen, aber mit ihren Gräueln natürlich auch, und die eins entgegensteht, nämlich dem wahren Gottesleben. Dieses wahre Gottesleben muss also in diesem fernen Land der Welt Umstände nun völlig sich gedrückt vorkommen, und deshalb auch die Worte, wir saßen an den Ufern des Euphrat und weinten. Das heißt, der geistige Mensch weint. Warum ist das Geistige, oder das können wir sagen, der Tempel Jerusalems zerstört? Warum können wir nicht dieses geistige Leben hier ungehindert ausführen und zu ihm hinwenden und unser Herz ihm öffnen, sondern dass es dauernd in Ängste gestürzt wird, weil wir ja mit diesem ganzen Weltgetümmel irgendwie zusammenhängen und dauernd beeinflusst werden und bedroht werden. Und von diesen Bedrohungen wird ja in der ganzen Heiligen Schrift ständig geschrieben und die ganzen Kriege, die also Israel in dem Heiligen Land durchstehen musste, sind ja Bedrohungen geistig genommen, also die Bedrohung des geistigen Menschen in uns oder letztlich auch des Tempels oder des himmlischen Menschen in uns von der Außenwelt, der wir uns dauernd erwehren müssen. Und wenn wir mit ihm zusammen kämpfen können, das heißt, wenn wir mit ihm verbunden sind, dann können wir diese äußeren Kämpfe ganz und gar, na, ich möchte mal sagen, glorreich bestehen, wie es auch in der Heiligen Schrift, in der Einnahme des Landes geschildert wird, wie also sozusagen Gott immer auf der Seite Israels war und die Feinde also reihenweise schlug. Es waren ja riesige Zahlen, die dann immer angesagt werden. Zehntausende waren dann auf dem Feld geblieben, was ja aber als Entsprechungszahlen zu nehmen ist. Und nicht als dann so viel wieder ins Feld gezogen sind, so viele Leute gab es ja damals gar nicht. Aber so wie dem auch sei, dann gelingt uns das. Und dann können wir bestehen innerhalb einer Diaspora, auch in einer wahren Kirche oder in einer wahren Liebe. Und so sind wir hier also auch aufgerufen, letztlich, ja, sagen wir mal so, durchzuhalten, bis die Zustände kommen, wo das himmlische Jerusalem wahrhaftig wieder sich äußerlich etabliert, äußerlich auch in unserem Leben, indem wir also dann uns ganz und gar dem sozusagen öffnen können. Vielleicht wird es für uns ja auch gar nicht hier auf dieser Welt sein, sondern wenn wir in die geistige Welt kommen, muss diese Neigung und Liebe oder diese Sehnsucht nach diesem Himmlischen in uns natürlich weiterhin Oberhand haben, oberstes Gebot sein, aus Liebe zu ihm. Und wir werden uns dann Tatsache diesem himmlischen Jerusalem auch äußerlich nähern und dort Eingang finden. Denn Eingang hat es für alle. Deshalb sind die drei Tore nach allen Himmelsrichtungen, dass alle geistigen Richtungen, wenn sie in der Reinheit sind, dort Eingang finden. Wie es ja so schön heißt, dass die Tore, ich habe manches ausgelassen, weil ich es ein bisschen lang dann fand, die Tore Tag und Nacht geöffnet sind. Also die werden gar nicht geschlossen, weil alle berufen sind. Und wenn wir diesen Weg einschreiten und jetzt eisern, also sagen wir mal, mit unserem Willen weiterführen, dann kommen wir auch in diesen Bereich, in diesen Zustand dieser Kirche. Noch sind wir natürlich auf der Erde, noch müssen wir mit allem Unbill rechnen. Uns kommt es ja immer vor, als wenn wir wirklich aus lauter Ängsten zusammengesetzt sein müssten. Aber wir brauchen nicht die geringste Angst haben, wenn wir alles ihm überlassen. Und das ist so ein kleines Training, das man eigentlich immer machen kann, was man so, was ich auch immer schon als Kind immer gemacht habe, in allem gesagt habe, du bist ja der Meister, du machst das. Und dann sind die Dinge ja irgendwie von einem abgefallen, die haben einen gar nicht mehr innerlich so berührt und man konnte also wunderbar da durchschreiten. Auch so ähnlich wie Israel durch den Fluss marschierte und der wie eine Wand rechts und links stand, da konnte einem das gar nichts haben. Und das ist sozusagen das einzige Heilsmittel, das eine Versprechung auch erfüllt. Wenn ich vorhin sagte, dass alle diese vielen Institutionen, die uns Angst einreden, Angst um Existenz, um die Rente, um Beruf und um dies und jenes und wie ich über die Runden komme, Angst um das Geld oder weiß ich was, alles das fällt ab, wenn ich sage, in aller Ruhe und Gelassenheit sagen kann, du bist mein Gott, mein Herr, mein Meister und nur dir alleine will ich leben und dir vertrauen und dann regeln sich die Dinge. Und das will es ja eigentlich hier sagen, auch wenn es jetzt erst noch furchtbar aussieht, hier ist alles vernichtet worden. Aber es ist ja auch vernichtet worden, denn wenn ich so denke, dann sind meine Ängste alle weg. Die sind alle wie tot und liegen dann da wie Gerippe, ja, und die haben jetzt gar nichts mehr zu sagen, weil ich ein ganz anderer Mensch bin, weil ich jetzt ihm vertraue und ihm nachfolge. Und das wollen wir also sagen, mal so als Antrieb wieder nehmen, wenn wir das Bild jetzt nicht ausleuchten, das führt auch viel zu weit, sondern dass wir daran sagen, wir müssen einmal sehen, wie sind die Zustände, aber in mir, wo sind die Gefahren und wo muss ich mich hinwenden und das mit aller Freude machen. Denn seid mutig und freudigen Herzens und glaubt wahrhaftig ohne Scheu vor der Welt, dass ich dir nicht nur helfen kann, sondern auch helfen will und werde. Das heißt, es ist eine Verheißung, die er auch erfüllen wird, nicht eine leere Versprechung, die wir von allen möglichen Parteien immer hören, die dann gar nicht gemacht werden. So wird auch geschehen, wie du glaubst und wie es in meinem Namen willst.